Hallo und guten Morgen. Es ist Sonntag, der erste Sonntag in den Schulherbstferien, und während die Schulen dicht sind, sind mindestens manche Leute bei uns im Land wohl nicht ganz dicht. Mann, ich kann mich schon wieder aufregen. Es tut mir leid, wer kriegt es wieder ab? Bischof Christian Stäblein, schön, dass Sie hier sind. Ich glaube, ich brauche Sie heute Morgen.
Guten Morgen, lieber Herr Wittke. Ich weiß natürlich sofort, auf was Sie anspielen. Mhm. Und ja, wir müssen darüber reden. Das lässt sich nicht vermeiden, da dürfen wir nicht schweigen. Mhm. Dennoch, und vielleicht sogar erst recht, wir feiern Gottesdienst. Mhm. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund, der Treue hält ewig, der nicht aufgibt, das Werk seiner Hände.
Da brennt eine Flüchtlingsunterkunft in Mecklenburg-Vorpommern bei Wismar in Großströmkendorf. Und ganz sicher werden noch ein paar Tage vergehen, bis klar sein wird, wer oder was diesen Brand entfacht hat. Und ja, wenn bis jetzt noch nicht eindeutig klar ist, was da genau passiert ist, so reicht es mir schon völlig aus, um mich aufzuregen, wenn wir erstens nicht ausschließen können von vornherein, dass das Brandstiftung von rechts gewesen sein könnte. Und zweitens, was jetzt schon alles an Kommentaren dazu im Internet kursiert, die diesen Brand regelrecht beschönigen, sich darüber lustig machen und gegen die geflüchteten Menschen hetzen. Da könnte ich wirklich etwas tun, was ich hier jetzt aber nicht aussprechen werde. Aber mir dreht sich der Magen um.
Umso wichtiger, denke ich, lieber Herr Wittke, in aller Klarheit festzuhalten, wir werden die Geflüchteten schützen und die Straftäter verfolgen, ja, und deutlich machen, wer Geflüchtete angreift, greift die ganze Gesellschaft, greift uns an. Mhm. Mir macht das große Sorge, weil wir doch ein Klima brauchen, in dem wir zusammenstehen. Wenn ich höre, dass ausgerechnet rechtsextremistische Gruppen bei uns Putins Propaganda übernehmen und die Ukrainer als Nazis beschimpfen, dann wird es wirklich absurd. Also klar bleiben, klar handeln, für die Menschen da sein und hier gucken, dass wir zusammenhalten.
Danke, danke Ihnen für diese klaren Worte an dieser Stelle. Nun könnten Sie vielleicht sagen, das gehört nicht in einen Gottesdienst, aber hey, ich gehe auch in einen analogen Gottesdienst, um mich vor den ganzen Ritualen und den salbungsvollen Worten mit meinem Nebenmann, der Nebenfrau in der Kirchenbank, auszutauschen über das, was mich gerade oder auch aus der vergangenen Woche so umtreibt.
Und ich sag mal, und natürlich, ja, gerade das gehört in einen Gottesdienst. In den ersten Teil auch des Gottesdienstes, wenn wir uns klar machen, wie kommen wir hier an? Und ja, wir rufen, Herr, erbarme dich. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich über diese Menschen, die in Angst hierher gekommen sind und jetzt wieder angegriffen werden. Erbarme dich, unser, dass wir zusammenhalten.
Boah, das fällt mir schon heute richtig schwer, wieder weiter zur Tagesordnung zurückzukehren. Vielleicht will ich auch gar nicht zur Tagesordnung zurückkehren. Mhm. Oder mein Nervenkostüm ist insgesamt von der ganzen Woche durchaus in Mitleidenschaft gezogen. Wenn ich im Stau stehe, weil irgendwo wieder Bauarbeiten im Norden auf der A111 sind, dann ist das schon nervig genug. Aber wenn ich im Stau stehe, weil sich irgendwelche Leute immer und immer wieder auf der Straße festkleben oder auch Brückenschilder erklimmen, dann komme auch ich irgendwann an den Rand des für mich Erträglichen. Also ich bin ja auch wirklich ehrlich für den Klimaschutz und den Einsatz dafür. Aber ich halte diese Aktion für so an der Sache vorbei. Klimaschutz gleich nervend. Das will ich einfach nicht wahrhaben. Und ich befürchte, durch solche Aktionen haben nur noch weniger Leute Lust, sich für den Klimaschutz und den Erhalt der Umwelt einzusetzen. Und das sollte doch das Ziel sein, alle in ein Boot zu holen.
Ja, also das würde ich mal unterstreichen. Das Letzte, das sollte das Ziel sein. Und ja, die Mittel und die Methoden sind problematisch und gefährlich, und die das tun, tragen ja auch die Konsequenzen. Aber ich sage mal, ohne diese Blockaden rechtfertigen zu wollen, die, die das tun, tun das aus größter Sorge für die Schöpfung. Sie geben ganz viel von sich, sie setzen sich selbst ein. Sie wollen im Übrigen auch niemanden gefährden. Ich würde also auch hier sagen, nüchtern sein, klar handeln, aber nicht ausgrenzen, bitte nicht ausgrenzen. Und mein Eindruck ist, viele Menschen werden immer achtsamer an dieser Stelle. Die Erde braucht unseren radikalen Einsatz.
Deswegen formuliere ich es auch so, dass es mich traurig macht, was sie dort tun, weil ich glaube, dass deren Ansinnen zum einen ehrenwert ist, dass ich es nachvollziehen kann, dass sie aus einer Sorge handeln, dass sie mit ihrer Methode aber nicht das erreichen, was sie eigentlich erreichen wollen. Das treibt mich so um. Also ich möchte ihnen irgendwie sagen, so ja, ich bin auch auf eurer Seite. Ich finde es gut, wofür ihr kämpft, aber doch nicht so. Ihr trefft die Falschen.
Ich verstehe, was Sie meinen. Ich glaube, es ist gut, wenn wir es an dieser Stelle mindestens so differenziert betrachten. Ich glaube, es wäre nicht gut, wenn wir als ganze Gesellschaft Leute einfach sozusagen ausgrenzen, die in größter Sorge handeln. Nochmal, über die Methoden brauchen wir nicht zu streiten, die tragen die Konsequenzen. Da habe ich hier gar nichts zu rechtfertigen, darum geht es mir auch nicht. Aber es geht mir darum, diese Bewegung, dieses Gefühl aufzunehmen, es ist Zeit, dass wir wirklich umsteuern in Sachen Klimaschutz, dass wir die Dinge nicht mehr vertagen, dass wir nicht mehr glauben, 2030, 35, 40,
alles
wie
richtig.
Auch immer.
Alles
und man muss ja ehrlicherweise auch sagen, wir tun das schon sehr, sehr lange, dieses Vertagen. Und wir haben eine gute Methode entwickelt, in Anführungsstrichen gut, bei der wir immer mal wieder sagen, ja, wir sind auch dafür, aber Hauptsache, man muss nicht wirklich was tun. Wir müssen was tun. Wir müssen dringend was tun.
Mein Nervenkostüm ist auf jeden Fall zerknittert. Herr Bischof, ich habe am Anfang gesagt, ich brauche Sie, um mal wieder ein paar andere Perspektiven einzunehmen. Also nicht, um zwangsläufig eine andere Meinung zu bekommen, aber nochmal neu und anders auf die Dinge zu schauen und dann vielleicht bestärkt zu werden oder beruhigt zu werden und einfach mal vielleicht auch einfach nur anders auf die Dinge zu schauen. Was für einen Sonntag begehen wir dann heute? Und die Zahl am Anfang wäre mir jetzt heute sogar mal völlig egal, aber wofür steht der Sonntag heute inhaltlich?
Es geht um Heilung. An Leib und Seele. Heilung ganzheitlich, würden wir vielleicht modern formulieren. Heilung ganzheitlich. Es ist nur ganz am Rande der 19. Sonntag nach Trinitatis. Heilungsgeschichten werden erzählt. Also wie das Leben in der Nähe Gottes und also in der Nähe Jesu, wie das da ganz heil wird. Aber die Pointe der Geschichte, die wir gleich hören, ist nochmal eine andere, eben ganzheitlich. Und es ist wieder so eine aus dem Kasten Lieblingsgeschichten.
Damit kommen wir zur Bibelstelle. Können Sie eigentlich, Herr Bischof, oder auch jeder Pfarrer, jede Pfarrerin, können Sie eigentlich, wobei, dass Sie können, das hatten wir eigentlich letzte Woche schon besprochen, aber würden Sie heute, wenn Sie merken, Sie haben überwiegend solche gereizten Menschen wie mich im Publikum, in der Kirchenbank, würden Sie da einen Text auswählen, der einen so ein bisschen runterkommen lässt, ein bisschen beruhigt? Würden Sie darauf eingehen, das berücksichtigen?
Ja, Sie haben ja selber schon geschmunzelt. Es ist kein Publikum, es ist Gemeinde. Und ich lebe als Pfarrer dann in der Woche mit der Gemeinde und weiß in der Regel, was die Menschen vor Ort umtreibt. Und dann würde ich entscheiden. Insgesamt finde ich allerdings meistens, es ist gut, wenn das biblische Wort nochmal von außen kommt und wir spüren, es passt dann auch. Und das ist viel tröstlicher, als wenn ich jedes Mal erst das Passende suche und dann doch nur finde, was ich schon vorher wusste. Also heute Morgen, Markus Evangelium, 2. Kapitel. Also aus dem Leben Jesu, ich habe ja schon angekündigt, eine besondere Geschichte von Heilwerden. Und nach etlichen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Hause war, und es versammelten sich viele, so dass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten, wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« Es saßen aber da einige Schriftgelehrte und dachten in ihren Herzen, »Wie redet er so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein?« Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie es so bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen, »Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh hin? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben solches noch nie gesehen.
Das ist eine Bibelstelle gewesen, Herr Bischof. Da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern, habe ich als Kind gemalt. Ja. Als Kind gemalt und das
wie die
ist
so aufs Dach gehen, ne?
Ja, und dann wieder so rein und da musste
man vier Seilen.
Da musste man so überlegen, wie ist es denn perspektivisch, dass man sieht, man kann in das Haus reinschauen und das Dach wird aufgemacht und so. Ist eine wirklich tolle Geschichte und ich habe die auch als Kind wirklich gemocht, weil das sowas Magisches, sowas Überraschendes, sowas Beeindruckendes hat, der Heiler. Ich finde ihn deswegen nach wie vor gleich, vergessen Sie nicht Ihr Wort, ich finde ihn auch nach wie vor deswegen so schön und finde es immer richtig traurig, meine Kinder sagen, ich glaube das alles nicht. Da sind sie wieder, meine Kinder, wie immer mal wieder angesprochen. Warum ist das so unterschiedlich? Warum glauben das unsere Kinder von heutzutage, also meine Kinder nicht?
Also, weil das natürlich schwer zu glauben ist, doch klar. Also da bin ich jetzt erstmal ganz bei Ihren Kindern. Also und ich würde fast sagen, genau das steht ja in der Geschichte drin. Was ist leichter zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben oder steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Also ich würde mal an Ihre Kinder zurückfragen, was ist denn eigentlich leichter, jemandem wirklich zu vergeben und womöglich auch sich selbst? Also tatsächlich das zu spüren, dass man neu anfangen kann in diesem Leben, weil Gott mir vergibt und ich einen neuen Weg beschreiten kann, indem ich ein anderer Mensch werde. Mhm. Oder zu sagen, also komm, wir gucken mal, dass das hier mit dem Körper wieder richtig wird. Was ist leichter? Das fragen Sie dann mal Ihre Kinder. Aber jetzt bleiben wir erstmal bei dir. Ich fragte vorher was anderes, aber jetzt bleiben wir bei diesem Gedanken.
Ja, bleiben wir bei diesem Gedanken. Nee, ich möchte den anderen Gedanken auch hören, den Sie im Kopf hatten.
Naja, was ich so schön finde, was man meistens nicht mitmalt, ist, es ist so voll um Jesus rum. Mhm. Und da stehen immerzu die Leute, dass man gar nicht rankommt mit dem, was jetzt dran ist. Und ich finde, das ist ganz wichtig, dass wir uns das immer wieder deutlich machen, dass da Menschen sind, die müssen dann manchmal wirklich regelrecht aufs Dach steigen, um mit dem zu kommen, was jetzt dran ist. Mhm. Im Glauben, in der Kirche, in dem wir gucken so oft auf die Sachen und ich habe das auch als Pfarrer ganz oft erlebt, dann sind immer zu Dinge um einen rum, die man für wichtiger hält und die im Terminkalender drinstehen und ich könnte mal sagen, die da rumstehen, das sind manchmal auch einfach die vielen, vielen Termine und Verabredungen und Leute, die sich da immer schon mal eingetragen haben und das und die auf einen warten, die kommen fast nicht mehr bis dahin und die steigen aufs Dach und dann kommt noch was anderes und das, ich bin jetzt eher bei den, man nennt das sonst Subtexte, also das, was miterzählt wird, aber wo wir nicht als erstes hingucken. Und wie wichtig sind Freunde?
Ja? Die ihn da runterlassen.
Die ihn da runterlassen, die ihn dahin bringen. Ohne die Freunde geht oft gar nichts im Leben. Das machen wir uns auch nicht so deutlich. Also diese Geschichte erzählt ja auf den anderen Ebenen ganz viel, bis es überhaupt zu dem kommt, wo ihre Kinder dann einhaken, verstehe ich gut, und sagen erstmal, wie geht das denn jetzt? Und dann denke ich, und genau das wird in der Geschichte ja auch gespielt, die Frage, wie geht das denn jetzt? Was macht der da?
Wie viel nur Symbolik ist in dieser Geschichte und wie viel auch wirklich, ja, Jesus konnte das. Er konnte jemandem sagen, der gelähmt ist, steh auf und geh und der kriegt es hin. Oder ist das alles immer im übertragenen Sinne zu meinen, also mach dir klar, was ist eben schwieriger, jemandem ehrlich die Sünden zu vergeben oder zu sagen, an deinem Körper liegt es nur und mach mal oder so. Also wie viel Symbolik ist drin und wie viel ist wirklich real davon passiert?
Ich bleib nochmal dabei, weil ich jetzt, wenn Sie die Frage zweimal gestellt haben, ahne ich, glaube ich, was gemeint ist. Das ist nicht Symbolik zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben. Das ist reale Befreiung. Da sehe ich diese Taue, auf denen das Bett da heruntergelassen wurde, jetzt wirklich auf den Boden rasseln. Und das sind die eigentlichen Fesseln an der Stelle. Ich würde auch für unser Leben sagen, das Verhaftetsein in dem, woran ich schuldig geworden bin und da nicht mehr rauskommen und mein Leben lang aus dieser Sache nicht mehr rauskommen. Und wir kennen ja Menschen und wir kennen das auch von uns selbst, die kommen aus bestimmten Geschichten nie mehr.
Aber das ist ja auch Symbolik.
Nein, das ist doch nicht Symbolik.
Also ist der Gelähmte gelähmt an den Lasten, die er zu tragen hat, oder ist er gelähmt im Sinne, so wie ich mir einen Gelähmten, also ich stelle mir einen Gelähmten vor, der ist körperlich so angeschlagen, dass er nicht gehen kann.
Also, so will ich nicht missverstanden werden oder dann drücke ich mich falsch aus. Ich sage nicht, seine Lähmung ist eigentlich sozusagen eine Lähmung im übertragenen Sinne. Der ist ganz real gelähmt. Mhm. Ich rede trotzdem darüber, dass das Schwerste, und das sagt Jesus, das Schwerste im Leben das Vergeben ist und das daran glauben, dass Gott wirklich vergibt und das im Namen Gottes wirklich vergeben. Und das sind schärfere Fesseln als die, an denen das Bett gerade hängt. Das ist das, was ich sagen will. Ich will das gar nicht in eins setzen und ich will auch diese Lähmung nicht sozusagen übertragen, sondern ich will Jesu Frage wiederholen. Was ist leichter? Was ist leichter? Und das Schwerste in diesem Leben, und ich glaube, das wissen wir ganz oft aus unseren eigenen Erfahrungen, ist zu glauben, dass und zu erfahren, dass Gott mir meine Sünden vergibt und ich neu anfangen kann. Und Jesus tut das in Gottes Namen und dann beginnt der Streit. Darf er das in Gottes Namen? Und dann zeigt sich, so nah, ja so sehr ist er Gott selbst, dass er das kann. Und das ist das Schwerste und alles andere ist leichter.
Gottesdienst im Gespräch. Am Sonntagmorgen. Zum Weiterdenken. So ein Sonntag, so ein Gottesdienst am Sonntag ist ja auch immer gut innezuhalten und auch nochmal konzentriert und sehr bewusst an die Menschen zu denken, denen es nicht gut geht. Und auch wenn wir dann schnell sprechen von die Menschen, die, also von einer Gruppe von Menschen, dann ist es ja trotzdem so, dass es immer um den einzelnen Menschen geht. Die eine Person, das eine Leben, das eine ganz individuelle Schicksal. Und diese Schicksale können so verschieden sein. Wir kommen zur Fürbitte.
Gott, für den kleinen Jungen, der schwer krank ist, auf der Kinderstation in der Charité, der auf Spendermark wartet, bitten wir, sei du mit da im Warten, Gott. Und Gott, für die Hochbetagte, die einfach müde vom Leben ist und sterben will, bitten wir, schenk ihr ein Loslassen und ein Hinübergehen zu dir. Sei auch da im Warten. Sei da, mach heil, mach ganz bei dir, Gott. Und mach uns getrost und erfüllt von dir. Mach uns getrost und mach uns heil an Leib und Seele. Amen.
Amen. An dieser Stelle senke ich im Gottesdienst in der Kirche immer gerne den Kopf. Das tue ich hier im Studio übrigens auch wenn Sie es nicht sehen können. Fühlt sich einfach richtig und passend an. Hier kommt der Segen.
Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
So, dann gehen wir mal hinein in die neue Woche. Man kann hoffen, Herr Bischof, dass es auf den Straßen ein wenig ruhiger wird. Also ich hoffe das auf jeden Fall, weil die Herbstferien gestartet sind. Fahren Sie weg?
Ja, ein paar Tage. Ah, leider nur ein paar Tage, aber die immerhin.
Doch, immerhin, ja, gönn ich Ihnen. Ich setze morgen mal einen Tag aus, aber ansonsten bin ich komplett da.
Und? Sind Sie wieder gelaufen?
Nee, ganz ehrlich, nicht wirklich. Die Zeit hat nicht gereicht. Wieso? Ich habe für meinen Heimweg durch die Baustellen im Norden, ich sprach es bereits an, über 2 Stunden gebraucht, wo ich sonst vielleicht eine Dreiviertelstunde brauche. Und genau diese Stunde fehlt mir zum Laufen. Aber ich gebe es zu, egal, Luxusproblem, andere Dinge sind da deutlich wichtiger und relevanter.
Wir wünschen eine gesegnete Woche.
In der Tat. Eine schöne Herbstferienwoche, wenn Sie überhaupt Herbstferien haben. Schön, dass Sie dabei sind. Gute Woche. Gerne auch mit uns, mit Ihrem Radio Paradiso. Gottesdienst im Gespräch. Auch zum Nachhören auf paradiso.de und überall da, wo es Podcasts gibt.